Guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Noch? Und ja, es ist schön, hier bei euch zu sein. Und ich möchte auch ganz lieb zu Beginn von Hennessys, meiner Frau, grüßen. Die ist mit unseren beiden Jungs zu Hause geblieben. Die sind nämlich nicht ganz fit, die sind ein bisschen krank, schon seit einigen Tagen. Und aber auch sie lässt euch ganz herzlich grüßen. Wäre auch gerne da, aber so ist das manchmal, wenn man Kinder hat, die in den Kindergarten gehen und alles Mögliche mit nach Hause nehmen. Also die sind gerade zu Hause und kurieren sich ein bisschen aus. Ja, ich möchte mal vielleicht beginnen mit einer kleinen Anfangsfrage an euch. Wer weiß denn von euch noch, worüber ich letztes Mal gepredigt hatte, als ich hier war? Niemand? Okay, ist ein bisschen schwer, ne? Ist auch schon echt sehr viel Zeit vergangen, einige Jahre her. Deswegen mal eine leichtere Frage. Wer von euch weiß denn, worüber Uwe letzte Woche hier gepredigt hat? Da möchte ich jetzt aber mal ein paar Hände sehen. Kann das jemand mal einfach mal reinrufen? Worum ging's letzte Woche in der Predigt? Um das Fundament, ja? Grundlage habe ich gehört. Das Fundament von was? Von dieser Gemeinde hier? Von der Gemeinde generell, ja? Genau, das ist richtig. Uwe hat über das Fundament der Gemeinde gesprochen. Wenn man so will, wenn man sich mal so einen menschlichen Körper vorstellt, dann ist das wie so der Knochenbau, das Skelett, was den Körper trägt, ja? Also das Fundament. Und er hatte gesagt, das Fundament ist wer? Christus, Jesus. Nicht Petrus, ja, wie vielleicht einige denken. Sondern das Fundament ist Jesus Christus. Er ist die Grundlage, auf die diese Gemeinde gebaut ist. Und ja, er hat dann noch zum Ende seiner Predigt auf drei Ziele hingewiesen. Ich weiß nicht, ob euch das auch noch so im Kopf ist. Er sagte, im Prinzip baut Christus seine Gemeinde und er verfolgt damit drei Ziele. Das erste Ziel ist, und das hat mir auch gerade schon ein bisschen rausgehört, Christus soll im Zentrum stehen, ja. Christus bildet den Mittelpunkt. Er soll ins Zentrum gerückt werden. Es geht um Jesus, ja. In jedem Gottesdienst, in jeder Gemeindezusammenkunft soll sein Name verherrlicht werden. Jesus soll der Mittelpunkt sein. Das ist das erste Ziel. Das zweite Ziel ist der Blick nach innen, in die Gemeinde, wie wir miteinander umzugehen haben, ja. Dass wir einander ermutigen sollen, dass wir eine Einheit bilden sollen. Dass wir, wie David gerade schon so schön gesagt hat, aufeinander Acht geben sollen. Ja? Und das dritte Ziel, was Gott mit einer Gemeinde verfolgt, das ergibt sich aus diesen ersten beiden Zielen. Wenn Jesus im Mittelpunkt steht und wenn wir untereinander eine Einheit bilden, dann hat das eine Strahlkraft. Ja? So hatte Uwe das genannt. Ja, das heißt, es wird ein Licht erkennbar sein, das von außen ja, gesehen ist. Ja, das ist der Blick nach außen. Die Leute sollen Rettung hier in der Gemeinde finden, sie sollen hinzukommen. Also, heute wollen wir im Prinzip so ein bisschen an die Predigt von letzter Woche anknüpfen. Wir werden uns noch weiter und tiefer mit diesen drei Zielen auseinandersetzen. Und wenn man so will, wenn wir nochmal dieses Bild von diesem Körper nehmen, ging es letzte Woche um das Skelett, ja, um den Knochenbau. Und heute geht es um die inneren Organe. Ja. Ihr wisst alle, ein Skelett an sich ist nicht lebensfähig. Ja. Was es braucht, sind Organe, innere Organe, die den Körper Leben geben, die die Lebensfunktion einfach herstellen. Und genauso wie ein Körper Organe zum Leben braucht, braucht eine lebendige Gemeinde auch innere Organe. Ja, diese inneren Organe, das ist die innere Einstellung, die wir ja an den Tag legen sollen. Das schon mal vorab gesagt, die innere geistliche Einstellung, die wir in einer lebendigen Gemeinde brauchen. Wir wollen also diese Ziele uns angucken, die Gott mit seiner Gemeinde verfolgt, und wir wollen diese Ziele zu unseren Zielen machen heute Morgen. Und ich möchte zu Beginn der Predigt nochmal zusammen mit euch beten. Ja, Jesus, du hast gesagt, dass dein Wort Leben ist. Lass uns also heute Morgen Leben empfangen aus deinem Wort, Vater. Lass dein Wort in uns bewirken, was du mit uns vorhast. Lass uns nicht dieselben bleiben, sondern verändere du uns, Vater, durch deinen Heiligen Geist. Lass dein Wort einfach in jedes Herz heute Morgen fallen, dass es dort aufgeht und Frucht bringt. Und wir wollen von dir lernen, Gott. Wir wollen, dass du in unserer Mitte bist und wir wollen ja von dir heute hören. In Jesu Namen, Amen. Ich habe eine kleine Folie mitgebracht, eine Präsentation. Ich hoffe, ihr seht das schon. Ja, bei mir ist es ein bisschen so. Okay, ich glaube, das geht trotzdem. Ja, wir befinden uns in einer Predigtserie mit dem Titel Jesus baut seine Gemeinde, welche Gemeinde bauen wir? Das ist eine gute Frage, die uns bereits letzte Woche beschäftigt hat und uns auch heute beschäftigen wird und die nächsten Sonntage auch. Jesus baut seine Gemeinde, aber welche Gemeinde bauen wir? Und ich denke mal, dass wenn ich sage, dass ihr mir da alle zustimmen werdet, wir wollen Teil einer lebendigen Gemeinde sein, oder? Wollen wir Teil einer lebendigen Gemeinde sein? Ich hoffe ja. Es gibt nämlich auch andere Gemeinden. Es gibt Gemeinden, die so ein bisschen eingeschlafen sind, die so ein bisschen vor sich hin vegetieren und dahin plätschern, aber die nicht wirklich lebendig sind. Ich möchte aber Teil einer lebendigen Gemeinde sein. Und ich denke, dass ihr mir dazu stimmt, auch Teil einer lebendigen Gemeinde zu sein. Deswegen werden wir uns heute einmal Merkmale angucken, die eine lebendige Gemeinde ausmacht. Und es wäre eigentlich zu schön, oder, wenn es hier in diesem Buch ja sowas wie eine Checkliste gäbe, oder? An der man abhaken kann und überprüfen kann, ist man jetzt eine lebendige Gemeinde oder nicht. Tja, was soll ich sagen? Diese Checkliste, die gibt es. Die Checkliste, die gucken wir uns heute an, okay? Seid ihr dabei? Dann schlagt mit mir zusammen den Philipperbrief auf. Wir wollen dort im zweiten Kapitel starten. Und wir wollen den Text lesen aus Philipper 2, Vers 1 bis 4. Philipper 2, 1 bis 4. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Und das Problem heutzutage ist, dass viele Gemeinden und viele Menschen eine falsche Vorstellung davon haben, was eine lebendige Gemeinde eigentlich ist. Ich kenne Gemeinden, da denkt der Pastor, eine lebendige Gemeinde ist es, wenn ich von A nach B laufe, wenn ich von der Ecke bis zur anderen Ecke turne, wenn ich wild und hektisch mit den Armen herumgestikuliere und vor allem, wenn ich laut predige. Wenn ich brülle, die Leute mal so richtig wach mache, dann ist doch Leben in der Bude. Das ist eine lebendige Gemeinde. Oder es gibt Leute, die sagen, wenn der Pastor nur seine Hände ausbreitet und die ersten 5 Reihen umfallen, dann ist was los. Dann ist eine Atmosphäre zu spüren. Das ist doch eine lebendige Gemeinde. Ich kenne auch einen Pastor, der denkt, wenn ich nur laut genug brülle, und ab und zu mal ein paar Geschenke von der Kanzel werfe ins Publikum, dann ist Stimmung da. Dann ist es eine lebendige Predigt, die ich gepredigt habe. Das ist aber leider ein falsches Verständnis von einer lebendigen Gemeinde und leider lesen wir davon auch nichts hier in diesem Text. Stattdessen haben wir was anderes gelesen, oder? Was eine lebendige Gemeinde ausmacht. nämlich, dass es eine Einheit untereinander gibt, dass es eine gleiche Liebe untereinander gibt, dass der eine den anderen in Demut begegnet, dass der eine seinen Bruder, seine Schwester höher achtet als sich selbst. Paulus schreibt hier, wenn er diese Sachen vorfindet in einer Gemeinde, dann ist es ein Grund wahrer Freude. Darüber freut sich Paulus. Ja? Und wisst ihr, was eigentlich Gemeinde kaputt machen kann? Was Streit in eine Gemeinde hereinbringen kann? Ist nicht, wenn der Pastor nicht toll predigt. Das ist nicht das Hauptproblem. Was eine Gemeinde kaputt macht, ist auch nicht, wenn das Lobpreisteam nicht ganz wunderbar singt und jeden Ton trifft. Oder nicht, wenn die Technik nicht einwandfrei funktioniert. Was eine Gemeinde kaputt macht und zerstört, ist, wenn jeder nur an sich selbst denkt. Ja? Wenn es Egoismus gibt und die Einheit nicht besteht. Ist ja ein anderes Wort für Streit, ist Zwietracht. Sagt man heutzutage nicht mehr so häufig, ne? Aber kennt ihr alle Zwietracht? Kommt zwei Betrachtungen. Ne? Daraus setzt sich dieses Wort zusammen. Zwei Betrachtungen, zwei Meinungen. Hey, ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung. Ich werde meinen Standpunkt verteidigen und es ist mir egal, was du dazu denkst. Ich habe meine Meinung und dabei bleibe ich. Ja? Das ist keine Bereitschaft, um eine Einheit hervorzubringen, sondern eher eine Bereitschaft, auf seinem Standpunkt zu verharren. Ich habe euch da mal ein Bild zu mitgebracht. Und funktioniert das? Vielleicht könnt ihr in der Technik mir helfen. Und zwar ist es ein Denkmal in Wismar. Genau. Was könnt ihr auf diesem Denkmal erkennen? Ja. Geht. Stimmt. Genau. Ja, es sind Tauzieher, ne? Also man kennt das ja von irgendwelchen Kinderspielen. Tauziehen. Okay? Im Prinzip ist das auch sowas Ähnliches wie ein Streit. Ja, es ist in dem Fall quasi ein Spiel, aber sie streiten sich um etwas, nämlich um ihren Standpunkt, oder? Beide Parteien ziehen in eine Richtung und glaubt ihr, einer von beiden ist bereit, auch nur einen Schritt auf den anderen zuzugehen? Nein, auf keinen Fall. Nicht einen kleinen Schritt, denn dann hätte man seinen Standpunkt verloren. Das ist, denke ich mal, interessanterweise auch, dass dieses Denkmal direkt vor einer Kirche steht, oder? Fand ich lustig, aber es ist interessant, weil es einfach zeigt, was eine Gemeinde kaputt machen kann, nämlich wenn es zwei verschiedene Meinungen gibt und keiner davon bereit ist, seinen Standpunkt aufzugeben und den Standpunkt des anderen sich auch mal zumindest anzuhören. Ja, aber wir wollen heute Morgen anschauen, was sind eigentlich die Voraussetzungen für eine lebendige Gemeinde? Also was muss es in der Gemeinde geben, damit sie funktioniert, damit sie lebendig ist. Lasst uns gemeinsam nochmal in den Vers 2 schauen. Philipper 2, Vers 2. Genau. Nee. Könnt ihr nochmal die Folie zurückmachen? Dritte Folie bitte. Da habe ich den Text mitgebracht. Philipper 2, Vers 2. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Ja, wenn wir eines Sinnes sind, wenn wir die gleiche Liebe haben, wenn wir auf das eine bedacht sind, dann bringen wir Freude hervor. Ja, dann bringen wir die Freude hervor, nicht nur bei Paulus, sondern wir müssen eins verstehen. Paulus, dieser Schreiber des Briefes, war als Apostel gesandt von Gott selbst. Er hatte die Autorität von Gott, ja, also die Genehmigung, wenn man so will, von Gott, dieser Gemeinde wichtige Dinge aufzutragen, wichtige Dinge zu erzählen und Anweisungen zu geben an die Gläubigen. Wenn der Apostel also sich freut über diese Gemeinde, wenn er solche Dinge sieht in der Gemeinde, dann freut sich auch der Himmel über eine solche Gemeinde. Was also Freude im Himmel hervorruft, ist nicht ein nettes Rahmenprogramm. Es sind nicht irgendwelche selbst aufgestellten Regeln oder organisatorischen Punkte. Nein, was Freude in einem Himmel hervorruft, ist, wenn eine Gemeinde nicht an sich selbst denkt, sondern das Wohl des anderen voranstellt, über das Wohl des eigenen. Ja? Wenn die Gemeinde eine Einheit pflegt. Das ist extrem wichtig, dass wir das mitnehmen und verstehen. Ich war letztes Jahr im September mit meiner Familie für einen Monat in Südspanien und wir durften dort in einer Gemeinde dienen, einer deutschsprachigen Gemeinde. Es war eine wunderbare Zeit, die wir dort verleben durften. Ich bin auch sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich dort machen konnte, die Leute, die ich dort kennenlernen konnte. Und es war wirklich schön, aber diese schöne Zeit überdeckte so ein kleiner Schatten, muss man sagen. Eine Sache, die lief nicht gut in dieser Gemeinde. Und schon bevor wir eben hingeflogen sind, sagte der leitende Gemeindepastor zu mir, er rief mich vorher an und sagte, Markus, nur damit du es weißt, in der Gemeinde gibt es zwei Leute, die haben Streit miteinander. Ja. Ist eine lange Geschichte, die sind inzwischen so verhärtet. Ich wollte dir das nur mitteilen, damit du Bescheid weißt. Ich habe gesagt, ja gut, ich fliege trotzdem hin. Kein Problem. Bin hingeflogen, habe die Leute und die Gemeinde kennengelernt und habe auch sehr schnell mitbekommen, wer jetzt von denen in Streit hatte mit dem anderen. Das Problem war allerdings, dass sich dieser Streit ausgeweitet hat. Und schon bald entstanden zwei Parteien. Die eine Partei war nicht bereit, die Meinung und den Standpunkt und die Erklärung der anderen Partei anzuhören. Und so hat das die Gemeinde zerstört tatsächlich. Wir mussten dann das gemeinsame Abendmahl ausfallen lassen, weil wir es nicht verantworten konnten, dass eine Gemeinde, die untereinander im Streit ist, gemeinsam das Abendmahl feiert. Wir mussten die Aktivitäten nach der Gemeinde streichen, weil es nicht ging, dass beide Gruppen zusammenkamen. Ja, diese fehlende Einheit war dabei, die Gemeinde zu zerstören. Und es gibt und gibt es immer noch dort den Brauch, nach dem Gottesdienst zusammen gemeinsam in eine Tapas-Bar zu gehen, um dort nochmal zusammen zu essen. Und es war tatsächlich so, dass eine Gruppe in die eine Tapas-Bar gegangen ist, und die andere Gruppe ist in die Tapas-Bar genau daneben gegangen. Ja? Und es war sogar so, dass die eine Gruppe dann durch den Hinterhof gegangen ist, nur um nicht an dieser Gruppe vorbeigehen zu müssen. Es ist traurig, dass dieser Streit dabei ist, die Gemeinde zu zerstören. Und das zeigt uns einfach nochmal, wie wichtig es ist, Einheit zu haben, ja, aufeinander zu achten. Okay, was ist also der Schlüssel für diese Einheit? Ja, was kann diese Einheit hervorbringen? Das ist die Frage, die wir uns stellen. Und wir können dazu auf die nächste Folie springen und uns den Vers 3 einmal anschauen. In Philipper 2, Vers 3 steht, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Ja, wenn ich als Mitglied dieser Gemeinde zu dieser Einstellung komme, dass es nicht mehr wichtig ist, wie es mir geht, sondern dass es wichtiger ist, wie es dem anderen geht, da fängt Einheit an. Wenn ich als Gemeindemitglied dieser Gemeinde dazu komme, zu dieser Einstellung komme, zu sagen, es geht nicht darum, meine Ehre zu schützen oder meinen Standpunkt zu verteidigen, sondern ich bin bereit dazu, auch den Standpunkt des anderen anzuhören. Ich bin bereit dazu, meine Rechte aufzugeben, damit mein Bruder oder meine Schwester das Recht bekommt. Da fängt Einheit an. Es geht mir nicht mehr darum, was mir gefällt, sondern ich komme hierher und ich stelle mir die Frage, was gefällt meinem Bruder, was gefällt meiner Schwester? Ja, das ist zwar schön, wenn wir das hier lesen, aber es ist eine Sache, die in der Praxis gelebt werden muss. Du entscheidest dich heute dafür oder dagegen, mit welcher Einstellung du diesen Gottesdienst besuchen möchtest. Es geht nicht mehr um mich. Ja. Es geht darum, zu fragen, was kann ich tun, damit mein Bruder, meiner Schwester sich freut? Was kann ich tun, damit es dieser Person gut geht? Ich habe kürzlich ein Buch gelesen und in diesem Buch wird von einer Gemeinde berichtet, die genau dieses Prinzip verstanden haben. Es wird davon berichtet, dass ein Pärchen das erste Mal diesen Gottesdienst besucht und nach dem Gottesdienst nochmal eine Rückmeldung gibt und sagt, an keinem anderen Ort haben wir diese Aufnahme und diese Liebe empfunden wie in dieser Gemeinde. Heute Morgen hat uns ein netter junger Mann mit dem Auto abgeholt und hat uns zur Gemeinde gebracht. Und auch die Leute in der Gemeinde haben uns behandelt wie Könige. Sie kamen zu uns, sie kamen mit uns ins Gespräch, sie haben gefragt, wie es uns geht. Sie haben uns zum Platz geführt. In der Pause kam ein anderer zu mir und hat gesagt, hättest du gerne die Aufnahme von der Predigt heute? Und das Pärchen sagte, ja, sehr gerne. Und einige Wochen später erhielten sie nicht nur die Aufnahme dieser Predigt per Post nach Hause zugeschickt, sondern alle Aufnahmen der gesamten Predigtreihe zu diesem Thema. Und sie konnten sich die Predigten zu Hause nochmal anhören. Ja, sie konnten die Predigten weitergeben an ihre Freunde und Nachbarn. Und es wurde zum Segen für so viele Leute. Und später kam heraus, dass der Mann, der dieses Pärchen morgens abgeholt hatte, eigentlich gar keine Zeit hatte. Der war so beschäftigt, der hatte so viele andere Verantwortungen und er hat es trotzdem getan. Es kam auch heraus, dass die Person, die dann für diese Aufnahmen verantwortlich war und die Aufnahmen per Post zugeschickt hatte, eigentlich gar nicht die finanziellen Mittel hatte. Aber er hat es trotzdem getan, weil er eins verstanden hatte. Liebe bedeutet Praxis. Ja? Liebe bedeutet, über seine eigenen Grenzen hinauszugehen und zu erfragen, was kann ich dem anderen Gutes tun? Sie haben nicht aus Selbstsucht gehandelt. Nicht aus nichtigem Ehrgeiz. Sie hätten da auch Nein sagen können, oder? Sie hätten sagen können, ja, grundsätzlich schon, gerne. Aber hab so viel vor. Ich habe leider keine Zeit. Ich muss das und das und das machen. Tut mir leid. Oder ja, eigentlich hätte ich da Lust zu, aber mir fehlt jetzt gerade das Geld dafür und frag mich doch bitte nächstes Jahr oder so. Ne? Aber die Leute wollten die Liebe praktisch ausleben und sie strebten danach, anderen zu helfen und zu dienen. Wisst ihr, Gottes Dienst heißt eigentlich Gottes Dienst. Ja? Ich komme in die Gemeinde, um meinem Bruder und meiner Schwester zu dienen. Ich weiß nicht, ob du dir diese Frage gestellt hast heute Morgen, als du hergekommen bist. Bist du gekommen, um selbst eine tolle Predigt zu hören oder selbst Leute zu sehen, die du schon länger nicht mehr gesehen hast? Oder bist du aufgestanden und hast gesagt, ich gehe heute in die Gemeinde, um zu dienen? Ich stelle mir die Frage, wem kann ich heute helfen? Ich mache meine Augen auf und sehe, wo hat jemand vielleicht Not? Wo kann jemand meine Hilfe gebrauchen, ob es jetzt was Großes ist oder was Kleines ist, was kann ich tun? Ja, Paulus sagt dann weiter, sondern im gleichen Vers, also tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wisst ihr, was das Schwierige an dem Begriff Demut ist? Wenn ich sage, ich bin demütig, dann bin ich automatisch stolz. Das ist ein Paradoxon, oder? Aber wir sollen alle nach Demut streben. Habe ich recht? Wir sollen nach Demut streben. Hier steht es ganz klar, in Demut achtet einander höher als euch selbst. Jesus selbst ist ein wunderbares Beispiel gewesen, wenn es um den Begriff Demut geht. In Matthäus 11, Vers 29, da sagt Jesus, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn wir diesen Textabschnitt, in dem wir uns gerade befinden, in Philipper 2, weiterlesen werden, die nächsten Verse beschreiben wahrscheinlich auf der eindrucksvollsten Art und Weise die Menschwerdung Jesus. wie er sich demütigte, seinen Thron, seine Göttlichkeit verließ, um Mensch zu werden. Und seine Demut reichte sogar so weit, dass er in aller Demut auch auf die Rechte der Menschen verzichtete. Aber auch da ist seine Demut noch nicht an die Grenzen gestoßen. Ja, er demütigte sich noch weiter und nahm Verfolgung, Hass, Leid auf sich. Und auch da war die Grenze seiner Demut noch nicht erreicht. Er erniedrigte sich noch weiter, bis aufs Äußerste, lesen wir. Und er starb als Verbrecher am Kreuz aus Liebe zu dir und zu mir. So sehr demütigte sich Jesus für uns, um den Plan Gottes gehorsam zu vollenden. Was können wir also von dieser Demut lernen, wenn wir Jesus als Vorbild nehmen? Wie können wir das in einer lebendigen Gemeinde zum Ausdruck bringen? Ich denke, zuallererst könnte man sagen, Demut zeigt sich darin, dass wir uns selbst erniedrigen bzw. eine dienende Haltung einnehmen. Okay? Wir nehmen eine dienende Haltung ein und diese Einstellung gewinnt Platz in unserem Herzen. Und wörtlich übersetzt bedeutet das Wort Demut auch eine Niedrigkeitsgesinnung. Ja? Ist ja, was man heute leider häufig beobachten kann, bei hochgeistlichen Leuten, da lässt sich beobachten, dass sie andere gar nicht mehr zu Wort kommen lassen. Ja? Dass wir dann sagen, sowas wie, ach, was hast du schon zu sagen? Ich kenne doch deinen Lebensstil. Ich kenne doch deine Fehler. Was willst du mir schon sagen? Du warst jetzt 2-3 Mal nicht im Gottesdienst und jetzt kommst du mit der Idee, also ich bitte dich. Damit geben wir den Menschen zu verstehen, dass ihr Beitrag, dass ihre Idee nichts bedeutet, nicht wert genug ist, um angehört zu werden. Und das, meine Lieben, das ist genau das Gegenteil von Demut, das ist ein hochmütiges Verhalten. Ja. Aber in einer lebendigen Gemeinde soll es anders sein. In einer lebendigen Gemeinde gibt es beispielsweise den demütigen Ältesten, der bereit ist, die Meinung des Neubekehrten anzuhören. Ja. Zu sagen, hey, komm mal her, erzähl mal, was du denkst, welche Idee du hast. Gut, ab und zu muss man das dann auch nochmal anhand der Bibel überprüfen, ob die Idee wirklich gut ist. Aber davon abgesehen, gibt es die demütigen Gemeindeleiter, die bereit sind, auch die Sicht der anderen anzuhören, selbst wenn die noch nicht so lange im Glauben unterwegs sind, wie man selbst. Es gibt auch in einer lebendigen Gemeinde einen demütigen Hauskreisleiter, der seine Türen öffnet, der Gäste zu sich nach Hause einlädt. Und dann gibt es immer diesen einen, der 10 Minuten zu spät kommt, jede Woche aufs Neue. Und er gibt dieser Person bereitwillig und gerne seinen Stuhl, den letzten Stuhl, den es noch gibt in diesem Zimmer, und er nimmt selbst Platz auf dem Fußboden, um den Hauskreis zu leiten. Das ist Demut, Leute. Die Gemeinde, die eine lebendige Gemeinde ist, die ist voll von diesen Menschen, ja, denen es einfach ein Herzenswunsch ist, auf das zu hören und auf das zu achten, was dem anderen dient und nicht auf sich selbst zu gucken. Ich hoffe, dass wir eine solche Gemeinde werden wollen, dass wir diese inneren Einstellungen annehmen wollen und uns von Gott verändern lassen wollen. Was ich an Paulus so toll finde, ist, dass er eine Sache sagt im Wort und oftmals direkt danach schon direkt den Schlüssel gibt, die Lösung gibt beispielsweise. Denn wir müssen uns die Frage stellen, wie können wir diese innere Einstellung in uns erzeugen, in uns entwickeln, dass wir so sind. Weil von uns aus sind wir nicht so. Wir sind an sich Menschen, die eher auf sich selbst gucken, denen es oftmals um uns selbst geht, aber wir können uns verändern lassen. Wir können diese innere Einstellung bekommen. Die Frage ist nur, wie? Er sagt das direkt im nächsten Vers, in Vers 4. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. habe manchmal den Eindruck, dass unsere Kinder diesen Vers kennen, aber irgendwie falsch interpretieren, weil sie gucken auch immer gerne auf das des anderen und fangen dann an zu weinen, weil sie das auch haben wollen. Aber hier ist was anderes gemeint. Wenn wir auf das des anderen schauen, dann meinen wir damit eine Einstellung, dass wir auf das Wohl des anderen schauen. Ja? Uns ist es wichtig, wie es dem anderen geht. Gemeint ist eine selbstlose Einstellung, die wir lernen können. Und das Wohl des anderen rückt in den Vordergrund. Wie es mir geht, meine Befindlichkeiten, die können wir zurückstellen. Die können wir unten einstellen. Ja, wir sollten uns die Frage stellen, was kann ich meinem Bruder oder meiner Schwester Gutes tun? Wo hat jemand Not? Wo braucht jemand Hilfe? Ich habe auf der nächsten Folie nochmal zwei Bilder mitgebracht. Vielleicht können wir die mal zeigen. Ich war auch letztes Jahr in der Situation, da brauchte ich auch Hilfe. Weil ich ein Projekt hatte, das ich alleine niemals bewältigen könnte. Wir mussten unsere Garage wegräumen, weil die im Weg stand. Und wir haben die erstmal auf dem Grundstück unserer Nachbarn platziert, dankenswerterweise. Da stand die dann einige Zeit. Und dann kam der Tag, wo wir diese Garage wieder zurückholen wollten, zu uns. Wir wollten, das ist eine alte Garage, wir wollten die nicht wegschmeißen, die hat ja noch funktioniert. Und ich stellte mir die Frage, wie kriege ich jetzt die Garage vom Garten der Nachbarn auf unseren Hof? Die Garage wiegt so schätzungsweise 800 Kilo. Das heißt, alleine, obwohl ich Sport mache, nee, hätte ich es nicht geschafft. Einen Kran oder sowas habe ich auch zu Hause nicht stehen gehabt. Also brauchte ich Hilfe. Ich telefonierte ein bisschen rum, ich habe Freunde gefragt, Leute aus der Gemeinde gefragt. Und sie kamen und gemeinsam haben wir die Garage angehoben. Mit Gurten, mit Rollwagen, mit allem, was uns so in die Hand fiel, irgendwelche Eisenstangen. Anfangs hat es nicht so gut funktioniert. Wir mussten ein bisschen hin und her manövrieren, aber am Ende konnten wir die Garage Stück für Stück rüberziehen und sie stand am Ende da, wo sie stehen sollte. Und ich weiß nicht, wie es den Leuten an dem Tag ging. Vielleicht war der eine müde von der Arbeit. Und dann kriegt er von mir den Anruf und sagt sich, oh nee, ich habe doch das Recht, mich auszuruhen. Ich habe jetzt die ganze Woche gearbeitet und jetzt auch noch bei der Hitze eine Garage verschieben. Die Leute sind trotzdem gekommen und haben mir geholfen. Und die Frage ist, wie es hier in dieser Gemeinde aussieht. Gibt es Raum in dieser Gemeinde, nachdem der Gottesdienst zu Ende ist, dass Leute zusammenkommen können, dass für die Anliegen der Leute gebetet wird? Oder müssen sofort alle danach nach Hause, weil das Mittagessen schon auf dem Tisch steht? Gibt es Raum für Leute, die Not haben, die Hilfe brauchen? Sind wir eine lebendige Gemeinde? Eine lebendige Gemeinde ist eine offene Gemeinde. Eine Gemeinde, wo Leute kommen können, wo Leute Zuflucht finden können. Ja? Wir haben also heute gesehen, was eine lebendige Gemeinde auszeichnet, welche Merkmale eine lebendige Gemeinde mit sich bringt. Ja? Zum einen wollen wir das Ziel verfolgen, dass Jesus im Zentrum steht. Es geht um Jesus. Wir wollen zusammenkommen, um Jesus zu verherrlichen. Im Übrigen ist das auch der Grund, warum du lebst, warum Gott dir Leben geschenkt hat, um ihn zu verherrlichen. Ja, und diesen Lebensgrund, den können wir wunderbar in der Gemeinde gemeinsam leben. Ja? Wir kommen hierher, um Gott, unseren Vater und Jesus die Ehre zu geben, ihn anzubeten, ihm zu danken für all das, was er für uns getan hat. Ja? Das ist ein so großes Ziel, ein so großes Merkmal einer lebendigen Gemeinde. Alles andere ist nebensächlich. Es geht um Jesus, der im Zentrum steht. Und wir wollen ihn als Vorbild nehmen, so wie wir es auch hier in Philippa gelesen haben. Er selbst ist ein wunderbares Vorbild geworden in puncto Demut. Und so können wir Jesus in jeden Lebenssituation überall und immer zum Vorbild nehmen, indem wir das Wort Gottes aufschlagen, indem wir von ihm lesen, wie sein Leben war, was er getan hat und ihn zum Vorbild nehmen. Ja? Somit ehren wir ihn und somit stellen wir ihn auch ins Zentrum. Das zweite Ziel, was wir mit einer lebendigen Gemeinde verfolgen wollen, ist, dass es untereinander Einheit gibt. Dass wir diese starke Einheit bilden, dass Streit und Zwietracht keine Rolle mehr spielt, dass wir bereit sind, das Kriegsbeil, sagt man so schön, zu begraben, aufeinander zuzugehen, nicht wie diese Tauzieher, jeder seinen Standpunkt zu verteidigen, sondern eine Einheit bilden. Und wenn die Gemeinde sagt, morgen wollen wir fasten, dass wir sagen, okay, ich bin dabei. Ich bin bereit, auf meine Schokolade zu verzichten. Ich bin dabei. Ich faste mit, um herauszufinden und zu beten, was Gott mit uns vorhat, wo er uns haben möchte. Ja, wir wollen eine Gemeinde sein, die sich untereinander stärkt, ermutigt, in Liebe begegnet, eines Sinnes ist, in Demut einander achtet, den anderen höher als sich selbst. Und wenn Jesus im Zentrum steht, Ziel Nummer 1, wenn wir untereinander diese Einheit bilden, Ziel Nummer 2, was passiert wohl dann? Dann ergibt sich das Ziel Nummer 3, nämlich wir entwickeln eine Leuchtkraft. Ja? Das wird von außen sichtbar, so wie in dieser Geschichte von dem jungen Pärchen, die das gespürt hat, in dem Moment, in dem sie die Gemeinde betreten hat. Das wird sichtbar werden. Diese Gemeinde wird strahlen und eine Gemeinde, die strahlt, ist eine lebendige Gemeinde. Ja? Und das wünsche ich mir für uns und für euch, dass das sichtbar wird und Menschen angezogen werden. Ja, dass sie hierher kommen, Jesus kennenlernen, aber auch kennenlernen, hey, hier gibt es etwas, was ich draußen nicht finde. Ich möchte mehr davon erfahren. Ich möchte Teil dieser Gemeinschaft sein und ich möchte gerettet werden. Ja, diese Gemeinde ist ein Ort, an dem Menschen Jesus kennenlernen können und ewige Rettung erfahren können. Ich war gestern kurz mit Freunden in der Stadt unterwegs und wir haben versucht, mit Menschen über den Glauben zu reden und war ganz lustig. Ich bin mit einem langgelaufen, er hatte vorher sich so ein Schild gebastelt, da drauf stand, Jesus ist für dich da. Und er hat das hochgehalten und wir sind durch die Stadt marschiert und die Leute, die haben alle dieses Schild gelesen. Und viele, mit einigen konnten wir sprechen, einigen konnten wir das Evangelium weitertragen, weiterbringen und Traktate geben. Einige wollten davon auch überhaupt nichts wissen. Die waren komplett blind für diese Wahrheit. Aber Jesus ist für dich da. Jesus ist für jeden Menschen da. Das wollen wir als Gemeinde leben, oder? Das wollen wir auch in der Praxis zeigen, dass wir füreinander da sind, dass wir aufeinander achten, wie wir in der Einleitung gehört haben. Ja, die Errettung selbst, das ist ein souveränes Werk von Gott. Das können wir selber nicht bewirken, oder? Die Errettung selbst, das kann nur Gott schenken. Das, was wir tun können, ist, diesen fruchtbaren Boden auszulegen. Ja, dass wir als Gemeinde ein fruchtbarer Boden sind, wo Gaben, die Gott uns gibt, aufgehen können, wo Liebe entstehen kann, wo die Früchte des Geistes sich entfalten können bei jedem Einzelnen von uns und es zum Segen wird für jeden Einzelnen, der kommt. Lasst uns also eine Gemeinde sein, so wie es in Philipper 2, Vers 1 bis 4 beschrieben ist. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast. Ja, Jesus, und dass du es nicht für einen Raub festhielst, sondern dass du gekommen bist auf die Erde, dass du alles verlassen hast, dass du alles aufgegeben hast und uns so gezeigt hast, wie demütig du bist, wie liebevoll du bist, wie sehr du uns liebst, wie sehr du uns nachgehst. Wir können von dir lernen, Jesus, wir können dich in jedem Punkt unseres Lebens als Vorbild nehmen, denn du bist das höchste Vorbild, was es gibt. Du bist durch und durch heilig und perfekt. Ja, und ich danke dir, dass wir in deinem Wort lesen können. Ich danke dir, dass du zu uns redest, zu unseren Herzen redest. Und ich bitte dich, dass du uns diese innere Einstellung gibst. Dass wir uns die Frage stellen, was kann ich tun für den anderen? Wo kann ich eine Hilfe sein? Ich bitte dich, dass du dieses Band der Einheit knüpfst in dieser Gemeinde, dass sie stark wird, auch um Anfechtungen von außen zu bekämpfen, dass kein Streit und keine Meinungsverschiedenheit diese Gemeinde auseinanderbringen kann, sondern dass du im Zentrum bist und dass wir auf dich schauen, dass Menschen hinzugeführt werden und zum Glauben kommen. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen.